Herzlich willkommen, meine Lieben, zu unserem Canix-Podcast All About Zukundesport. Heute mit Episode 2 und einem ganz spannenden Thema. Es geht um die Basics und das berühmt-berüchtigte Line-Out-Geheimnis. Mein Name ist Annick Busel, ich bin Hundetrainerin und habe mich vor circa 12 Jahren auf den Zukundesport spezialisiert. Und mein Gast ist heute meine langjährige Mentorin Tanja Jäger. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Liebe Tanja, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich mal vor. Ich bin geboren 1972, bin schon einige Jahre jetzt im Zukundesport unterwegs, habe selber zurzeit 10 Hunde und habe auch in meinem Leben schon wahnsinnig viele Hunde gehabt und auch in unterschiedlichen Bereichen geführt, habe mich aber jetzt tatsächlich fest für den Zukundesport seit vielen Jahren entschieden und mache auch nichts anderes. Also tatsächlich jeden Tag nur Hund und jeden Tag nur Training und jeden Tag Zukundesport.
Das stimmt, so habe ich dich kennengelernt und kenne ich dich. Und bei uns geht es eigentlich auch immer nur um den Zukundesport, wenn wir zwei uns begegnen, sehen, telefonieren. Und da würde ich gerne zu Beginn mal kurz unsere Geschichte erzählen, wie es eigentlich so dazu gekommen ist, dass du auch meine Mentorin geworden bist, dass wir so viele schöne Dinge auch zusammen bisher gemacht haben. Und da gab es mal ein Seminar, was ich organisiert habe in Thüringen, und da warst du mit Teilnehmerin. Ich glaube, du erinnerst dich, oder?
Ja, ich war da mit Teilnehmerin in Thüringen und ich war auch vorher schon bei diesem ähnlichen Workshop in Bayern dabei.
Stimmt, aber dort habe ich dich noch nicht so beobachtet, in Thüringen gemacht habe. Und ich habe ja damals schon Zukundetrainer ausgebildet und habe ja immer auch Trainer an meiner Seite gehabt bei den Ausbildungen. Also wir waren ja schon immer ein größeres Team. Und dann habe ich dich in Thüringen arbeiten sehen mit deinen Hunden und war total begeistert. Sozusagen bin ich in Love gefallen mit dir in Thüringen. Und dann habe ich ganz schön lange an dich hingebenzt, damit du bei mir, mit mir zusammen Zukundetrainer ausbildest. Und vor allem war ich ganz fasziniert von deiner Art und Weise, wie du Hunde trainierst.
Das ist schön. Ja, auch das ist tatsächlich ja schon viele, viele Jahre nicht nur meine Leidenschaft, sondern ich habe das ja auch viele, viele Jahre beruflich gemacht als Hundetrainer und auch als Verhaltensberater und auch als Prüfer. Habe mich aber dann halt für einen anderen Weg entschieden.
Das ist auch gut so. Also das ist sehr gut für den Zukundesport, wie ich das finde. Und wir haben ja jetzt halt auch, es kommt jetzt dann bald raus, endlich unser Buch, an dem wir jetzt auch 2 Jahre lang gearbeitet haben. Das kommt jetzt bald raus, da freue ich mich auch sehr drauf. Und die Basics oder das Line-Out, wie du es machst, war ja oder ist ja so ein bisschen einzigartig. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie das für dich entstanden ist, weil da gab es ja einen Prozess, dass du sozusagen da so ein bisschen einen neuen Weg gegangen bist, versucht hast, die Hunde anders zu trainieren, weil dir halt ganz viel aufgefallen ist damals. Und das kann ich sehr gut verstehen und war ja dann eben auch so fasziniert davon. Erzähl doch mal, wie so dieser Weg, diese Art und Weise, die Hunde zu trainieren, es ist ja nicht nur ein Weg, da gibt's ja ganz viel Variationen davon, aber dazu kommen wir ja später. Wie ist das eigentlich entstanden?
Ja, wie ist das entstanden? Ich bin genauso eingestiegen wie manch anderer auch. Also tatsächlich sollte der Zukundesport ein Ausgleich für meine Weimaraner sein, gerade für meine ältere Weimaraner-Hündin, die viele, viele Jahre aktiv mit mir gearbeitet hat. Und wir gemeinsam das Laufen angefangen haben mit diesem Gurt. Ich aber eingestehen muss, dass meine Weimaraner Spaß haben sollten. Und ich habe damals auch Spaß noch anders definiert. dadurch, dass wir in sehr vielen Bereichen gearbeitet haben und immer in allen Bereichen sehr diszipliniert waren, sah Spaß dann bei uns eher laut aus und ja, war halt nicht das, was ich mir dann irgendwann so vorgestellt habe. Also es war einfach eine andere Form, die ich heute bei meinen Hunden nicht mehr haben möchte. So, und so ist es im Prinzip entstanden. Je tiefer ich reingerutscht bin und dann tatsächlich auch die jüngeren Hunde ausgebildet habe, ist mir dieses immer arg auf den Magen geschlagen. Und es war, wie bei vielen, ich habe den Sattel in den Hintern bekommen, mein Scooter ist ohne mich abgehauen. Ich brauchte definitiv immer Leute, die meine Hunde gehalten haben. Und wenn ich zwei davor hatte, dann ist es also wirklich eskaliert. Es war halt nicht mehr schön. Und so habe ich angefangen, tatsächlich die Form der Ausbildung zu ändern und habe mich voll darauf konzentriert und habe diese Ausbildung wie eine klassische Ausbildung im Prinzip weiter formiert, kann man einfach sagen. Und habe tatsächlich vom Grundsatz her anders gearbeitet. Also für mich war dann halt einfach wichtig, ja, Spaß ist eine schöne Geschichte. Der Impuls sollte aber im Prinzip auch immer noch da sein. Ich möchte Hunde mit Kopf haben und ich möchte Hunde, die mir zuhören, einfach haben, wenn ich mit denen arbeite. So ist das entstanden.
Und das ist ja genau das Schwierige im Zukundesport, weil wir ja einen sehr triebigen Sport da vor uns haben, wo der Hund vorne ja auch eine gewisse Position übernimmt, die nicht jeder Hundekopf, sage ich jetzt mal, verträgt.
Genau so ist es. Und ich kann immer nur sagen, wer einmal tatsächlich mit anderen Kalibern gearbeitet hat, und dazu zähle ich unter anderem halt auch ein Weimaraner, die haben schon sehr viel Trieb. Da muss man natürlich wirklich auch genau schauen, was kann ich tun, wie viel Ruhe kann ich in den Hund reinbringen, ohne ihn zu stark zu deckeln, damit natürlich der Spaß nicht verloren geht. Aber es muss halt so gut sein, dass wir einen Weg zusammenfinden, wo wir beide am Ende Spaß haben werden. Also kurze Einheiten, schnelle Einheiten, präzise Einheiten, tatsächlich auch ab und zu Hilfe, um Ruhe reinzubringen. Ja, und so sind im Prinzip auch diese Hilfsgeschichten am Hund entstanden, mit sehr viel Präzision, mit sehr viel Körpersprache, ohne den Hund zu bedrohen oder zu beengen, sondern um den Hund sehr viel Freiheit zu geben, aber tatsächlich zu unterstützen.
Genau, und das ist ja sehr spannend, weil wir das ja jetzt auch schon gemeinsam seit einigen Jahren praktizieren und man ja auch sieht, wie erfolgreich es ist und wie vielen Hunden es unglaublich hilft, diese sogenannten Hilfstargets, die wir da anwenden. Erzähl doch mal, für was die gut sind. Also warum machst du sie?
Warum mache ich sie? Also ich komme ja auch aus der Dummy-Arbeit, da arbeitet man natürlich auch sehr nah am Hund und zeigt dem Hund im Prinzip ja auch den Weg. Also man weist den Weg vor. Das ist natürlich eine Geschichte, die ich nicht haben wollte, weil ich natürlich keine Hand einsetzen wollte in diesem Sinne vor dem Hund. Und darum habe ich die Hände, wenn halt tatsächlich nur als Hilfsmittel, an den Stellen, wo der Hund im Moment Hilfe braucht. Dadurch ist im Prinzip das erste Hilfstarget entstanden und das ist das für den Fokus und das ist das Hilfstarget, welches an den Kopf geht. Hier ging es eigentlich um die Schnelligkeit, um Präzision. Das heißt also, wenn der Hund den Fokus nicht direkt schnell findet, lege ich halt die Hand einfach nur an die Kopfseite und mache ihn im Prinzip eine Richtung zu, so dass er im Prinzip schneller geradeaus schaut. Wenn er den Fokus gefunden hat, kann er sofort raus. Also es sind minimale Hilfen, die Hunde allgemein sehr, sehr schnell annehmen, ohne dass ich den Hund wirklich festhalte. Das ist ja das, was viele immer noch nicht richtig begreifen. Das hat mit Festhalten oder Klammern oder so überhaupt gar nichts zu tun. Es hat auch mit Bedrohung nichts zu tun. Es hat eher was damit zu tun, dass ich den Hund helfe oder auch führe und er jedes Mal merkt, hey, wir sind ein Team. Dazu muss der Mensch natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Er muss lernen, ruhig zu atmen. Er muss lernen, selber den Fokus auch zu finden. Er muss lernen, gerade zu stehen. Ja, er muss eine Führungsposition einnehmen, um dem Hund tatsächlich die richtige Hilfe geben zu können.
Und es beruhigt ja vor allem den Hund auch sehr. Also wir sehen das ja ganz oft, dass wenn wir in diesen Momenten auch die Hand mal an den Hund anlegen, an gewissen Punkten, dass es dem Hund ja unglaublich hilft, den Fokus zu halten. Und wir machen ja eins dabei auch ganz stark, wir ritualisieren ja ganz stark diesen aufgeregten Startprozess.
Genau. Man selber wird auch dadurch automatisch ruhiger. Also man lernt tatsächlich auch ruhiger zu atmen für den Hund, was natürlich super ist, weil gerade solche Rituale in unserem Sport helfen, bewusst auch an den Start zu gehen. Also man arbeitet tatsächlich dann mehr für den Hund, also pro Hund, und zappelt nicht die ganze Zeit nur rum und macht den Hund dadurch immer unruhiger. Nur das hilft natürlich überhaupt niemandem. Mhm. Ja, und die Menschen konzentrieren sich tatsächlich dadurch auch mal wieder ein bisschen mehr auf ihren Teampartner, weil der leistet da vorne tatsächlich die Arbeit und setzen sich nicht immer alles nur auf sich. Leider ist es oftmals so im Sport, die Menschen sind so wahnsinnig wichtig und die Hunde nur noch das nette Sportgerät. Und gerade in dieser Form der Arbeit müssen die Menschen sich schon sehr auf den Hund einlassen und auch auf die Bedürfnisse und müssen auch einfach mal lernen zu reagieren und auch mal wieder genauer zu beobachten oder mal hinzuhorchen, was der Hund tatsächlich von sich gibt.
Definitiv. Wie reagiert er? Wie geht's ihm eigentlich in dieser Situation, in dieser Position auch gerade? Und das sehe ich ja ganz oft bei den Events, muss ich ganz ehrlich sagen, wie verloren die Hunde da vorne sind und wie alleine gelassen sie auch werden vom Menschen. Jetzt gar nicht, der Mensch meint es ja immer nicht böse, der ist ja oft selber hilflos. Und diese Rituale, wie du gerade auch gesagt hast, geben ja dem Menschen auch sehr viel Sicherheit und im Endeffekt helfen sie dann ja beiden unglaublich, da ritualisiert an den Start zu gehen, dass sie beide auch wissen, was sie tun, dass sie sich aufeinander verlassen können. Und da sehen die Startsequenzen dann auch ganz anders aus und die Menschen werden mit ihren Hunden einfach ein ganz anderes Team.
Ja, so sehe ich es natürlich auch. Kann ich auch gar nichts anderes dazu sagen. Also
ich habe ja auch von dir gelernt.
Ja, mir hat es damals wahnsinnig viel geholfen, also wirklich auch systematisch die Hunde aufzubauen. Ich habe jetzt ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele, auch eigene Hunde aufgebaut, fremde Hunde aufgebaut, Hunde, die ich begleiten darf im Training, die wirklich tolle Arbeit leisten. Was anderes kann ich gar nicht sagen. Es ist immer wirklich eine Freude, das dann auch zu sehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich selber auch vor dem Start sehr ruhig bin und auch die Zeit brauche für und mit meinem Hund, wenig rede. Also ich brauche auch mit meinen Hunden nicht viel reden. Also viele, die mich immer beobachten, denken immer, die redet ja gar nicht viel. Nee, ich brauche auch eigentlich nicht wirklich viel reden, weil es hört sich jetzt bescheuert an, aber wir verstehen uns auch so. Bin nicht ein Mensch der vielen Worte. Also mir hilft es unwahrscheinlich und meinen Hunden auch.
Jetzt ist es so, dass es ja jetzt schon ein paar Jahre her ist, gab es da eigentlich auch so Veränderungen an diesem, sag ich mal, wie du die Hunde ausbildest? Hat sich da an diesem System etwas verändert oder ist das jetzt eigentlich sehr erfolgreich so und du sagst, klar, kleine Stellschrauben, aber das Grundprinzip bleibt eigentlich immer dasselbe?
Ja, eigentlich schon. Also wie du schon sagst, kleine Stellschrauben gibt es immer, dadurch, dass natürlich auch jeder Hund individuell ist und jeder Hund auch anders ist. Aber vom Prinzip her hat sich tatsächlich nicht wirklich viel verändert. Das ist jetzt über die Jahre gleich geblieben. Und ich setze es auch immer bei meinen Hunden, wenn sie Jungs sind, immer wieder ein. Natürlich jeder in seiner Form, die er braucht. Man braucht nicht unbedingt immer alles, aber man sollte wissen, was es gibt und was der Hund vielleicht tatsächlich als Hilfe benötigen könnte. Jetzt ist es natürlich so, mit erwachsenen Hunden setze ich das nicht mehr ein. Ne? Vielleicht mal ein bisschen aus Spaß oder Spaß an der Freude oder mal für kurzes Sprinttraining. Aber wenn sie es können, können sie es halt. Das ist ja halt das ganz, ganz Tolle an der Geschichte. Und wenn einer das kann oder auch ein zweiter, kann ich auch zwei super gut ruhig nebeneinander stellen. Wichtig ist immer, man hat eine Grundlagenbasis und dann muss man halt individuell entscheiden, was der jeweilige Hund braucht.
Ja, man kann ja auch immer wieder drauf zurückgreifen, falls es dann doch mal wieder sich irgendwas eingeschlichen hat oder was doch nicht so läuft, wie man sich das wünscht, dann ist es ja auch ein schönes Mittel, um es immer wieder mal auch reinzubringen. Was ist denn besonders wichtig daran an diesen Hilfstargets?
Was ist besonders wichtig? Also, na, wie ich schon gesagt habe, besonders wichtig ist im Prinzip, dass der Mensch lernt zu beobachten, was für den Hund wichtig sein könnte. Also das ist wirklich so das A und O. Dann ist natürlich wichtig, dass der Mensch in den Trainingsschritten nicht zu schnell voranschreitet, sodass der Hund tatsächlich erstmal eine gewisse Sicherheit und Routine im Einzelnen bekommt. Das Problem ist immer der Mensch im Hundetraining. Das weiß jeder, der mit Hunden arbeitet. Ja. Was ist noch wichtig? Dass sie, wenn auch wirklich präzise sind, also dass die Leute, die das einsetzen, einfach verstehen, dass das nichts mit Streicheln oder Liebhaben zu tun hat, sondern dass es tatsächlich Handgriffe sind, die dem Hund Sicherheit geben sollen. Und jeder, der es mal ausprobiert hat bei einem Menschen, das machen wir ja auch immer gerne im Training, einfach mal so, ja, um zu testen, wie fühlt sich das eigentlich an, der weiß genau, wenn man Sicherheit braucht, hilft eine Hand, die einfach mal aufgelegt wird, um einen, ich sag mal, zu drücken und nicht einen, der den Rücken krault. Und das finde ich immer besonders wichtig. Also, dass es mit Streicheln nichts zu tun hat, dass es nicht damit zu tun hat, dass man 20 Mal verschiedene Positionen wählt, um dann die richtige zu finden, sondern das ganze Training hat was wirklich mit einem guten Timing und Schnelligkeit zu tun und dass man wirklich direkt dort anlegt, wo Hilfe gebraucht wird. Also den Hund anschauen, sehen, da ist eine Schwachstelle, da helfe ich ihm und dann geht der Hund auch raus. Ja, also es ist halt wirklich immer das Timing.
Das Timing ist ja im Hundetraining ganz allgemein das A und O, das wissen wir. Und es hilft ja unglaublich, dass die Hunde sehr fokussiert, sehr schnell verstehen, was eigentlich ihr Job ist und was wir da von ihnen wollen. Also das habe ich ja über die Jahre auch sehr gelernt, wie wichtig das ist, dass die Hunde eben diesen Job überhaupt mal richtig lernen dürfen. Denn wir wissen, dass gerade im Zukunftssport es ja immer noch gang und gäbe ist, wenn jemand mit dem Sport anfangen will und er kommt irgendwo hin, um es zu lernen, dass der Hund gerne einfach nur vorgespannt wird und anderen Teams hinterherrennen soll. So, lernen tut der Hund ja erstmal nicht viel dabei, außer vielleicht das Hetzen. Aber viele Hunde sind ja da total überfordert und man macht sich auch leider sehr, sehr viel kaputt bei so einem Training. Und ich finde es so schade, dass gerade im Zukundesport sich nicht die Zeit genommen wird, dem Hund seinen Job, seinen neuen Job, den er da lernen soll, dass der einfach mal Zeit hat, ihn auch wirklich lernen zu dürfen.
Ja. Das ist ja meistens immer dieser Hauptpunkt, ne, den man ja immer wieder hört oder auch im Netz dabei verbreitet ist. Das ist ja, es gibt ja immer diese zwei Lager. Die einen sagen, ja, früh, früh, früh und machen zu früh zu viel. Und dann gibt's natürlich das Gegenlager, die bis zum 15. Monat die Treppen hochtragen, aber ab dem 18. Monat gerne starten wollen. Ich habe ja immer die Einstellung, wenn ich einen jungen Hund bekomme, dann bekomme ich ihn früh und ich möchte ihn auch immer sehr früh haben, weil ich mache meine Fehler gerne selber. Das muss kein anderer für mich machen. Ich möchte einen jungen Hund halt einfach fördern und vernünftig ausbilden. Und das braucht einfach Zeit. Und wenn ich da aber natürlich in kleinen Steps, in immer mit ein paar Minuten die richtigen Fäden ziehe, dann kann ich ein ganz tolles Puzzle zusammensetzen und dann habe ich auch tatsächlich irgendwann einen tollen Hund, der weder unterfordert noch überfordert wurde. Und ja, da sollte eigentlich immer mehr der Weg hingehen, sich die Zeit zu nehmen und nicht einfach sagen, ach, ich habe einen und ich stelle den daneben und dann laufen sie schon schön. Denn lernt der andere es leider niemals, weil der braucht immer den anderen. Und wie du schon sagst, ne, wenn ich immer nur am anderen hinterherlaufe, lernt er zwar jagen und hetzen und hat auch sicherlich wahnsinnig viel Spaß an der Geschichte. Die Problematik ist nur, was passiert, wenn er alleine da steht und weiß, da ist erstmal keiner. Dann läuft er eventuell nicht für sich und hat für sich alleine auch nicht unbedingt den Spaß. Was sehr schade ist, weil eigentlich sollte das Team, und das ist halt Mensch und Hund, die sollten gemeinsam Spaß haben, egal ob einer davor ist, dahinter ist oder was auch immer, weil das ist ein Teamsport und das ist das Wichtigste.
Ja, das ist ja immer das Grundprinzip, warum wir ausbilden oder wie jetzt auch jedes Team, das zu uns kommt. Wir trainieren, dass sie alleine diesen Sport ausüben können. Also, dass sie alleine auf den Trail gehen können und dann halt, je nachdem, wie sie aufgebaut sind, auf 2, 3, 4, 5, 6, 10 Kilometer rausgehen, ohne dass der Hund jetzt einen Hasen vorne braucht, sondern dass er gelernt hat, seinen Job da vorne zusammen mit dem Menschen, der hinten dran hängt, mit was auch immer, ausübt. Und das ist ja die große Kunst, das zu tun, denn nicht jeder Hund ist ja dafür gemacht und hat auch diese Kopfstärke, und die müssen wir ihm ja sozusagen auch beibringen. Und das ist ja auch das Schwierige, gell? Ihnen das beizubringen, weil ja nicht jeder jetzt da vorne der geborene Leader ist und der geborene Chef. Und wir versuchen das ja im Training dem Hund beizubringen. Und jetzt denkt man immer so, wir touchen da ein bisschen und haben sonst keine Möglichkeiten. Es gibt natürlich bei dem Training auch bei uns ganz viele Variationsmöglichkeiten und verschiedene Richtungen, was man auch mit einbauen kann. Ich meine, so ein Ghostrunner, das heißt ein freilaufender Hund mal, wenn der Hund dann auch schon gut in der Zugarbeit ist, ist ja auch mal was Feines, es auch mal einzusetzen. Aber es sollte halt in der Basis nicht passieren.
Genau, das ist halt immer der Unterschied, ne? Also wenn ich einen jungen Hund habe, brauche ich erstmal eine Basis. Ich brauche eine Basis, um mit ihm zu kommunizieren, und ich brauche eine Basis, um ihm Signale zu verkaufen. So, da geht gar kein Weg dran vorbei. Ne, da brauche ich auch keinen zweiten Hund dazu. Da brauche ich diesen Hund, der das für sich alleine im Kopf erlernt und auch verarbeiten darf.
Ja, genau.
Das weitere Training ist was ganz, ganz anderes. Da geht es natürlich nachher auch um Abwechslung im Training, um Herausforderungen im Training, um Ablenkung im Training. Aber erstmal brauche ich definitiv eine Basis, um überhaupt dahin zu kommen. Und ja, es gibt da halt nicht wirklich viele Wege. Und theoretisch ist es wie in einer ganz normalen Grundlagenarbeit, wenn ich mit einem Hund einen Sitz erarbeite oder einen Platz erarbeite. Auch dieses muss er von der Pike auf lernen. Er muss es hören, er muss es umsetzen lernen. Er muss es schnell umsetzen lernen, und er soll es auch länger umsetzen lernen. Und er soll es unter Ablenkung später auch können. Und wir tun tatsächlich im Moment in der Ausbildung nichts anderes, oder ich auch mit meinen Hunden. Sie lernen eine Basis. Und bei mir ist erstmal die Basis immer, dass der Hund auch einen Steh lernt, dass der Hund lernt, mir zuzuhören, dass er dann ein Startsignal erlernt, dass er lernt, irgendwo hinzulaufen und dass es Spaß macht, dorthin zu laufen, damit er sich auch langfristig übers Laufen belohnt. Dann erlernt er weiter natürlich auch mal länger zu stehen, dass er sich besser konzentriert, dass die Distanzen weiter werden, aber alles Step by Step, also in dem Rhythmus, was der Hund braucht, und ich versuche ihm halt zu helfen, so gut es geht.
Genau, und damit ist es natürlich auch ein sehr stressfreies Training, oder wo wir den Stress weitestgehend reduzieren wollen, weil er eben ja gerne aufkommt in diesem triebigen Sport und dadurch natürlich auch Verhalten an den Tag oft gelegt wird, was wir nicht wollen. Und jetzt ist so ein bisschen vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Frage, wenn mein Hund jetzt schon im Zukunftssport läuft, kann ich denn dann durch das, wie wir trainieren, dem Hund auch jetzt noch helfen? Also auch wenn schon Verhaltensweisen da sind, die ich nicht will, der Hund Übersprungshandlungen zeigt, er kläfft, in die Leine beißt, was auch immer. Kann das dann helfen, so zu trainieren und das nochmal wieder sozusagen zu refreshen und neu aufzubauen?
Natürlich, alles am Training kann immer helfen, aber man muss sich auch immer dessen bewusst sein, dass auch Training einfach begrenzt ist. Ne? Viele Hunde haben sich über die Jahre selbst belohnen dürfen über ihr Verhalten. Und wenn ich andere Verhaltensstrukturen einfach am Hund haben möchte, dann hängt es natürlich auch viel von der Disziplin des Menschen ab. Das Schlimmste ist eigentlich immer, dass die Menschen nicht so diszipliniert sind, wie sie es von den Hunden erwarten. Das heißt, irgendwann knicken die Menschen ein und die Hunde werden trotzdem laufen. Und sie werden wieder schreien und sie werden auch wieder in die Leine reinbeißen. Und ja.
Weil der Mensch es unbedingt will, gell? Also weil der Mensch ja unbedingt immer denkt, er muss jetzt diese 3 Kilometer hier ruppen, sonst ist der Hund nicht müde und kann nicht schlafen oder was auch immer, ja.
Ja, natürlich. Es ist halt immer der Mensch, ne? Es ist halt natürlich. ist es wesentlich leichter, wenn man einen jungen Hund hat und den von der Pike auf dementsprechend ausbildet. Das ist ganz, ganz klar. Aber viele kommen halt als Quereinsteiger, bekommen halt nicht die idealsten Informationen, merken dann natürlich irgendwann im Training, boah, das gefällt mir doch nicht, oder stehen am Rand und sehen andere, die natürlich da ruhig und entspannt rausgehen mit sehr fokussierten Hunden. Ja, das ist natürlich viel, viel schöner und dann möchte man dahin. Aber dann muss man tatsächlich vieles auch zurückspulen und muss überlegen, wo ist das größte Problem, wann fängt es an, wann spult der Hund sich tatsächlich hoch. Ja, da muss man dann einen Cut reinsetzen.
Ja, und die Quereinsteiger, die kommen, da brauchen wir ja, wissen wir ja, dass die ja schon oft ganz andere Themen im Alltag haben. Und dann kommt natürlich dieser triebige Sport auch noch obendrauf.
Genau, aber dann muss man tatsächlich auch sich nicht nur auf den Zukunftssport konzentrieren, so blöde es jetzt klingt, auch wenn das Thema ist, aber dann muss man tatsächlich auch mal in seinem Alltag ein bisschen forschen, ob man nicht da vielleicht auch mal ein bisschen ein paar Rädchen drehen müsste, damit es für das große Ganze einfach besser wird.
Ich finde ja jetzt, dass gerade der Sommer zum Refreshen und die Basics zu trainieren ja eigentlich ideal sind, damit wir dann im Herbst wieder, sag ich mal, oder das erste Mal auch sauber an den Start gehen können und einen klaren, kopfstarken, fokussierten Hund haben. Dafür ist es doch jetzt halt, neben dem allgemeinen Sommertraining, ist es doch jetzt eigentlich die ideale Zeit, weil es sehr ruhig ist. Weil ich es jetzt nicht von den Temperaturen abhängig machen muss, wenn der Hund, wenn ich da die Basics mit dem trainiere, ist doch eigentlich ein schöner Start jetzt, oder?
Theoretisch perfekt. Es ist tatsächlich auch so, die mit mir arbeiten in den Trainingsplänen, auch bei denen ist es jetzt so, dass wir Elemente aus den Basics uns wieder raussuchen und trainieren daran, wo es auch tatsächlich im Laufe der Saison dann doch problematischer wurde, was ganz normal ist. Ne, wenn man dann am Start steht und der Hund hat so und so viele Starts gemacht und pusht sich immer mehr, dann ist jetzt die beste Zeit, nochmal wieder daran zu arbeiten, um zu sagen, nee, wir fangen nochmal in Ruhe an, damit der Hund in die nächste Saison auch wieder etwas ruhiger rausstarten kann und nicht von Saison zu Saison schlechter wird.
Ja, das baut sich ja ganz schnell auf und wir wissen ja, dass gerade Gruppentrainings oder auch Wettkämpfe natürlich schon immer für die Hunde sehr, sehr schwierig sind vom Kopf. Du bist ja letztes Jahr nochmal hier auch gerne herzlichen Glückwunsch Weltmeisterin geworden im Bike und Scooter und du fährst ja sehr, sehr viele Wettkämpfe und du weißt ja selber, das macht mit den Hunden natürlich schon auch sehr viel. Jetzt nicht nur der Start, auch natürlich das ganze Wettkampfgeschehen, dann die Rennen an sich, auch die Überholmanöver, die ja auch nicht immer ganz ohne ausgehen. Also da passiert ja oft auch was und es macht natürlich mit dem Hund auch sehr, sehr viel. Das heißt, du trainierst jetzt ja auch mit deinen eigenen Hunden im Sommer über sehr viel wieder an, also guckst dir jeden Hund wahrscheinlich einzeln an und wo er so seine Themen hat und gehst dir dann mit denen auch wieder einzeln ins Training, zusätzlich zum Sommertraining, zum Erhalt der Muskulatur sozusagen. Und versuchst ja auch, denke ich, die Köpfe auch wieder so ein bisschen zu refreshen und sehr viel Freude und Spaß reinzubringen.
Ja, definitiv. Also bei mir ist es ja tatsächlich so, wenn die Saison beendet ist, werden die Hunde abtrainiert, also langsam runtergefahren von den Distanzen, die sie auch geleistet haben. Und dann bekommen sie tatsächlich erstmal auch 1, 2, 3 Wochen eine Pause. Pause hört sich jetzt immer total blöd an, weil meine Hunde stehen hier nicht einfach nur rum, sondern die werden natürlich bewegt, die gehen auch spazieren, die werden auch am Rad bewegt, die sind im Moment 3-mal die Woche am Rad unterwegs, allerdings in geringeren Distanzen als zum Ende der Saison, damit wir auch natürlich wieder Distanzen aufbauen können. Im Moment geht es um die gleichmäßige Bewegung. Ich mache viel Arbeit am Physiopad, einfach für die Balance, für den Kopf, damit sie mir auch wieder zuhören, ganz viel Einzelarbeit, dass auch jeder Hund wichtig ist. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich habe hier alles Monohunde stehen. Also jeder Hund kann tatsächlich alleine arbeiten, auch wenn sie im Gespann unterwegs sind. Aber jeder Hund wird auch dementsprechend gefördert mit all seinen Schwächen und Stärken. Na, also gerade auch muskulär ist nicht jeder gleichgestellt von den Hunden. Und ja, ich genieße diese Zeit jetzt einfach sehr mit denen, auch wieder ganz andere Sachen zu machen und nicht höher, weiter, schneller.
Absolut. Und das ist ja auch total schön, dann sich auch die Zeit zu nehmen und auch zu gucken, wie geht's jedem einzelnen Hund jetzt auch nach der Saison. Natürlich guckt man auch während der Saison, aber jetzt halt eben, um auch wieder dann vorzubereiten, denn nach der Saison, wie wir wissen, ist ja immer vor der Saison.
So ist es. Also auch ich stecke jetzt schon wieder in den Vorbereitungen. Die Hunde werden jetzt auch systematisch aufgebaut, aber halt Step by Step. Ne? Das, was die Temperaturen auch zulassen. Sie werden ein bisschen schwimmen, sie sind auf den Balancepads, sie sind am Fahrrad unterwegs. Wir werden jetzt mit kleinen Walking-Einheiten und Wanderungen beginnen. Also von jedem ein bisschen, damit der Kopf auch einfach weiterhin auch Pause hat. Sie sind noch nicht am Rad eingespannt oder am Scooter, das kommt erst noch. Also das kommt erst Ende August und vorher werden die auch da noch nicht eingespannt.
Mhm. Jetzt haben wir viel über die Basics geredet und wie wichtig sie sind. Jetzt wäre für mich ganz interessant zu hören, Tanja, was ist für dich das Line-Out? Es wird ja gerne benutzt. Und ich weiß gar nicht, ob viele so genau wissen, was es ist oder was dahinter steckt. Was ist für dich das Line-Out?
Ja, gute Frage. Was ist für mich das Line-Out? Also optisch sieht es ja einfach nur so aus, als würde der Hund an der Leine hängen und die Leine ist stramm und der Hund steht da vorne, sag ich mal. Aber
sieht so einfach aus, ne?
Ja, es sieht so einfach aus, ne? Aber praktisch ist es doch sehr, sehr viel mehr, weil ich finde immer, es ist eine direkte Verbindung. Ne, also wenn ich meinen
Hund davon... Nennst du es immer so schön?
Das Dosentelefon.
Ja, genau, du nennst es ja immer so schön.
Das Dosentelefon. Genau, es ist eigentlich mein Dosentelefon. Es ist für mich die direkte Verbindung zum Hund. Also ich merke tatsächlich gerade am Bike oder auch am Scooter, merke ich alles, was da vorne passiert. Ich fahre ja auch mit einer extrem kurzen Leine. Also das, was erlaubt ist, fahre ich. Die ist sehr, sehr kurz. mag es auch, diese direkte Verbindung. Und das dichte dahinterhängen mag ich auch.
Man spürt auch sehr viel darüber, gell?
Ja, also ich finde es schon. Also ja, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ja, es ist halt einfach der direkte Draht zum Hund. Ne? Also diese Energie, die der Hund wirklich da vorne reinlegt, wenn er da steht und drückt wirklich die Brust richtig ins Geschirr und stampft sich mit den Hinterbeinen ab, diesen Druck merke ich dann tatsächlich im Rad. Ne? Also ich muss wirklich die Bremse ordentlich zumachen und der Hund drückt sich förmlich dagegen und so halten wir uns gegenseitig. Und so kann der Hund natürlich super toll abtreten und rauslaufen. Er bekommt keinen Hit in den Rücken. Wir sind sehr direkt einfach zusammen. Wir können direkt auch agieren, wenn es rausgeht. Ja, also so haben wir auch weder Zeitverlust noch Sonstiges. Also wenn ich richtig zeitig rausstarte und gucke auch zur Uhr, kommen wir zeitig auch raus. Ja, es ist der direkte Kontakt einfach, ne? Das Dosentelefon, was uns verbindet, was auch die ganze Zeit auf Spannung bleiben sollte.
Was man ja vor allem, also das Line-Out bringt man ja vor allem im Bike und Scooter, mit Bike und Scooter in Verbindung. Im Carnicross bräuchte ich es ja eigentlich jetzt nicht. Ist es natürlich ein nice to have. Auf Wettkämpfen würde ich es jetzt nicht anwenden, weil da ist es eigentlich schöner, vom Hund weg zu starten, also am Hund weg zu starten und ihn rausarbeiten zu lassen. Und eigentlich ist ja vor allem das Line-Out auch sehr wichtig für Bike und Scooter. Weil, wie du ja am Anfang schon erwähnt hast, das kennen wir ja alle, die schon länger zum Kunstsport dabei sind. Manche kennen es vielleicht immer noch, wir jetzt, also ich jetzt nicht mehr. Seitdem wir auch dieses, ja, so trainieren und das so schön aufbauen, ist ja, dass Scooter und Bikes gerne mal losgedüst sind ohne Besitzer. Und das Line-Out ist ja auch was ganz Wichtiges, um eben in Ruhe auf Bike und Scooter zu kommen und dann auch zu starten, was natürlich auch für den Hund viel, viel gesünder ist.
Ja klar, es ist für den Hund viel angenehmer, ne? Also jeder hat ja so seine andere Form. Ich habe ja auch immer noch gerne einen Helfer immer gehabt am Bike, vorne am Hund, sicherheitstechnisch für mich, also für meinen Kopf. Ja. Das habe ich jetzt ja auch in der letzten Saison auch für mich abgebaut und habe tatsächlich nur noch einen Helfer am Rad.
Sodass auch auf Rennen? Hast du es auch auf Rennen nicht mehr?
Ja, oder auf Rennen habe ich das auch nicht mehr. Also der Hund steht jetzt komplett alleine vorne und ich klicke mich ein und ich habe nur noch einen Helfer am Rad. Und das ist für mich super.
Ah, du meinst einen Helfer, der nur noch das Rad hinten hält, der nicht mehr
Hund genau,
hält, damit ich einfach Prinzip, nur das Rad hält. Ja.
Ja, genau, der hält im Prinzip nur die Sattelstange, damit ich mich vernünftig einklicken kann und gerade gehalten werde. Und das ist für mich auch eine Wahnsinnsentlastung, ne, weil man weiß ja nie, vielleicht bleibt ja doch meine Hand vorne drin stecken oder ein Finger am Halsband oder, ne, oder der Helfer hat nicht aufgepasst zur Uhr und der Hund läuft los. Also es kann ja immer alles und nichts passieren. Darum ist der Idealfall wirklich, dass der Hund es schafft, alleine vorne zu stehen und man ohne Helfer an den Start gehen kann, was tatsächlich auch nicht nur bei mir, sondern bei wahrscheinlich allen anderen auch der Fall ist, weil im Training hat man keinen Helfer. Also man muss sich selbst helfen und dann ist es einfach schön, wenn man da steht in voller Montur und stellt den Hund hin und kann auf sein Gerät gehen und der fährt erst dann raus oder läuft erst dann raus, wenn man selber auch soweit ist. Also wenn man entweder eingeklickt ist oder hat die Uhr gedrückt oder trainiert in einer Gruppe und dreht sich nochmal um, sollte es nicht so sein, dass der Hund losrennt und hat kein Signal. Das ist halt einfach wahnsinnig gefährlich.
Genau, und das ist ja einfach Training. Und es ist ja ganz klar, also jetzt mal abgesehen von Rennen, auch wenn wir in der Freizeit unterwegs sind, also ich sollte das Team schon, mit dem ich unterwegs bin, unter Kontrolle haben. Denn wenn unterwegs irgendwas ist, ist ja keiner da, der mir nochmal drauf hilft oder so. Also das ist ja ein nice to have, wenn jemand mal vorne den Hund hält. Aber im Prinzip sollte man es ja alleine können, vor allem im Alltag. Auf Rennen, sage ich immer, finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn vorne noch einer den Hund hält, weil man ist einfach auch ein bisschen aufgeregter und da kann das einfach so ein bisschen Sicherheit geben. Aber jetzt so im Alltag bin ich ganz bei dir. Da ist es sowieso ein absolutes Muss, dass ich mit meinem Team alleine in Ruhe rausstarten kann, ohne dass da eine Gefahr für den Hund selber, für mich oder für alle Umliegenden sozusagen vorhanden ist. Ja, ganz ja, wichtig.
Definitiv. Es muss so sein, ne? Das ist einfach so. Der Hund arbeitet vor uns, wir sind dahinter, wir vertrauen auf den Hund, dass er das macht. Und dann sollte es definitiv so sein, dass ein Management besteht, alleine einen Hund starten zu können, ohne dass der einen Schlag in den Rücken bekommt oder wie einen Sattel in den Hintern. Also das wäre schon toll.
Naja, es geht ja auch nicht nur um unsere blauen Flecken. Man muss ja auch sagen, es gibt ja schon noch eine Umwelt und Mitmenschen, die draußen unterwegs sind. Und auch da sollte man ja seinen Hund handelbar machen, dass man keine Gefahr für andere ist. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und da muss ich auch sagen, dass gerade dieser Aufbau ja auch, man sagt doch immer so schön im Hundetraining, wie man aus dem Haus rausgeht oder aus dem Auto aussteigt, so ist dann auch der Spaziergang, das Training, was auch immer. Und im Endeffekt ist es ja auch so ein Zukunftssport. Starte ich mit einem Hund, der bei mir ist vom Kopf her, der seine Impulse kontrollieren kann, der weiß, was er da tut, starte ich mit dem raus, habe ich eigentlich auch einen relativ sicheren Hund auf dem Trail, der mir überholen kann, der auf Kommandos hört, der eben nicht einfach nur mich über den Trail wuppt und ich bin halt dabei und er macht sein Ding, sondern der das mit mir zusammen macht und auch meine Kommandos, meine Signale annimmt, der eben auch regulierbar ist, auch von der Geschwindigkeit, weil ich muss ja jetzt draußen, wenn ich unterwegs bin, nicht mit 30 km/h an irgendwelchen Fußgängern vorbeidonnern, sondern da soll der Hund ja auch kontrollierbar sein und auf mich reagieren. Und das ist ja vor allem ganz wichtig, weil ich meine, wie viel Prozent sind Rennen und wie viel Prozent sind Alltag? Und da ist ja eben dieser Aufbau schon wieder ganz, ganz wichtig, weil der auch zeigt, wie der Hund dann auf dem Trail ist.
Jo, so ist es. Also es ist eine Verantwortung, die wir natürlich auch haben. Das ist ganz, ganz klar. Und wie wir schon gesagt haben, wir haben oftmals hohe Erwartungen in die Hunde und wollen aber relativ wenig dafür tun. Und ich habe ja immer die Grundeinstellung, dass ich sage, ich gebe 50% und ich erwarte auch die 50% vom Hund und wir zusammen sind im Prinzip die Symbiose und gehen mit 100% dann raus. Das kostet Zeit. Ne? Und die Zeit muss ich natürlich auch in den Hund investieren und ihm die Chance geben für eine grundsätzlich gute Ausbildung. Dann kann ich auch tatsächlich irgendwas verlangen, wenn der Hund so weit ist. Aber auch ich muss meinen Senf natürlich dazugeben.
Absolut, und das dauert einfach auch. Für mich ist noch eine Frage jetzt vielleicht, die auch interessiert. Gibt es Nachteile oder gibt es Hunde, wo du jetzt schon mal erlebt hast,
da musstest du was ganz anderes machen, da geht es gar nicht. Ich meine jetzt nicht, jeder Hund lässt sich natürlich anfassen, wobei da muss ich immer auch sagen, puh, also Hunde sollten sich anfassen lassen, weil wenn ich mit so einem Hund, der sich nicht anfassen lässt, auf den Trail gehe, wo ja andere Mitmenschen auch sind, sehe ich das als sehr kritisch, weil ich muss ja auch mein Team, wie wir jetzt gerade auch schon gehört haben, auf dem Trail auch kontrollieren können und auch da natürlich eingreifen können. Aber hast du schon mal was erlebt oder wo du jetzt sagst, ja, da funktioniert das irgendwie so gar nicht?
Nein. Eigentlich tatsächlich nicht. Und ich vertrete natürlich auch diesen Grundsatz, dass ich sage, ein Hund, der sich nicht anfassen lässt von seinem eigenen Menschen, der hat auf dem Trail auch nichts verloren. Das ist, also sorry. Ja. Also ein Hund, der hyperaggressiv ist und lässt sich von seinem Menschen nicht anfassen, hat da schon gar nichts verloren. Es müssen ja nicht die sozial freundlichsten Hunde sein, aber diese Hunde müssen von ihrem Menschen gemanagt werden können. Und der Mensch hat Zeit, mit dem Hund zu arbeiten und sollte da auch einfach mal ein bisschen in sich gehen und über gewisse Sachen nachdenken. Zum anderen habe ich immer die Grundeinstellung, nicht jeder Hund muss diesen Sport machen und nicht für jeden Hund ist dieser Sport der optimale Ausgleich. Es gibt viele tolle andere Sportarten, die vielleicht als Teamsport vielleicht besser sind. Ne? Mhm. Aber vom Grundsatz her habe ich tatsächlich noch keinen Hund getroffen und ich habe ja auch gebrauchte Hunde hier, die ich umtrainieren musste oder habe auch viele umtrainierte Hunde im Training, die das haben das sehr, sehr gut angenommen. Es brauchte Zeit, aber die haben es sehr, sehr dankbar angenommen und die konnten wir auch auf einen guten Weg nach vorne bringen dadurch.
Absolut, also da bin ich auch ganz bei dir. Ich habe jetzt auch eigentlich ist noch nicht erlebt, dass es nicht funktioniert. Und wenn die Leute auch immer gerne kommen und sagen, der Hund lässt sich dies oder das nicht im Training, zeigt sich dann ja oft was ganz anderes, dass doch sehr vieles möglich ist, wenn sie gut begleitet werden und wenn man ihnen hilft. Und das finde ich was sehr, sehr Schönes.
Ja, definitiv sollten mehr Menschen ihren Hunden vertrauen und auch dann sehr offen sein, wenn sie schon in gewisse Geschichten reinarbeiten möchten und diese Geschichten vielleicht auch neu sind, dann sollten sie einfach ein bisschen offen sein und sich vielleicht auch mal darauf einlassen. Das hilft oftmals auch dem Hund.
Ja, und nur so kommt man auch weiter, wenn man mal ein bisschen an seine Grenzen kommt, seiner eigenen Bubble. Weil wenn man immer nur in seiner Bubble drinnen ist, da verändert man halt wenig. Und deswegen ist es ja ganz gut, auch manchmal da über den Tellerrand hinaus zu blicken und etwas auszuprobieren und offen zu sein, ja, definitiv.
Das Leben ist Entwicklung, es ist halt einfach so.
Entwicklung und Veränderung.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Ach, Tanja, es hat mich total gefreut, mit dir über die Basics zu reden, über das Line-Out zu reden, über das, was du da auch entwickelt hast und ich möchte dir da auch hier an dieser Stelle mal ein ganz großes Danke aussprechen. Denn ich arbeite ja mit dir jetzt schon seit einigen Jahren zusammen und wir haben das ja auch in die Trainerausbildung mit reingebracht und ich sehe einfach, wie erfolgreich diese Art zu trainieren ist und wie viel Hunden und auch Menschen das geholfen hat in den letzten Jahren. Und da mal wirklich ein ganz großes Danke an dich.
Sehr gerne. Ich fand es ja tatsächlich in Thüringen sehr, sehr spannend, als ich mal wieder an der Startlinie stand, jetzt gerade und habe sehr viele gesehen, die so rausgehen. Fand ich mega spannend.
Ja, man sieht mittlerweile einige, die so ja gut trainieren, schön trainieren und dann halt am Start auch ein ganz anderes Teambild ergeben. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und da dann auch zu sehen, ja, dass es einfach erfolgreich ist. Und das finde ich einfach was total Schönes. Denn ich denke, im Zukunftssport haben wir noch viel vor uns. Da im Wort Zukunde Training ist ja das Wort Hundetraining mit drinnen. Und das sollten wir alle mal ein bisschen ernster nehmen in diesem Sport. Und es macht ja vor allem, muss ich sagen, also ich liebe ja auch diese Basics zu machen mit meinen Hunden. Ich finde das total schön. Mir macht es so viel Spaß, mit denen das auch immer wieder zu machen. Und ich finde auch, die Hunde haben da einfach so unglaublich viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also meine werden jetzt auch, wenn es denn losgeht, werden sie auch wieder kurze Sprints laufen. Aber die haben auch Spaß. Also die haben immer Spaß, ob denn ein Geschirr an ist oder ob da kein Geschirr an ist. Der Grundsatz ist halt immer die Verknüpfung, ne? Wie habe ich den Hunden das komplett aufgebaut? Und meine Hunde haben es mit ganz viel Spaß gelernt. Und darum ist, wenn wir rausgehen, ist es einfach nur Spaß haben.
Ach, wunderbar. Das war jetzt ein schönes Schlusswort sozusagen von dir. Ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es wird nicht unser letzter gemeinsamer Podcast gewesen sein, denn ich möchte noch sicher hier und da mit dir reden über gerade das Training mit Hunden, mit Zughunden, was gehört da dazu und so weiter. Also wir werden uns sicher hier öfters hören, wir zwei, und da freue ich mich drauf. Und ich sag einfach lieben Dank, dass du uns das auch weitergibst, dass du auch das Vertrauen damals in mich hattest, mir das weiterzugeben, und dass du mir ja die ganzen Jahre über eine so tolle Freundin und Begleiterin und Mentorin bist, weil genau das brauchen wir in diesem Sport. Menschen, die mal ein bisschen weiterdenken, die Sachen hinterfragen, die Sachen ausprobieren. Und da profitieren einfach die Hunde und die Menschen unglaublich davon, dass sich da etwas bewegt. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja.
Sehr und gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Abend jetzt. Und ja, wir hören uns auf alle Fälle bald wieder.
Bis bald.